ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und willkommen. Schön, dass Sie so spät am Abend bei uns sind.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir.
Russische Sabotage und Spionage in Deutschland nehmen zu. Das haben die deutschen Geheimdienste bei einer Anhörung im Bundestag übereinstimmend dargelegt. Und mehr noch, sie warnen vor einer direkten militärischen Bedrohung durch Russland. Spätestens zum Ende dieses Jahrzehnts dürften russische Streitkräfte in der Lage sein, die NATO anzugreifen, heißt es. Tja, und wie sind wir auf Sabotage und andere drohende Attacken vorbereitet? Offenbar schlecht bis gar nicht. Die Spitzen der deutschen Geheimdienste warnen vor Naivität und rufen die Politik dringend zum Handeln auf. Claudia Kornmeier.
In so einem DHL-Frachtflugzeug wäre diesen Sommer fast ein Paket explodiert. Verpackt war ein Brandsatz, der sich selbst entzünden konnte. Es sei nur ein glücklicher Zufall gewesen, dass
das Paket noch am Boden in Brand geriet und nicht während des Fluges der Maschine. Wäre das an Bord während des Fluges explodiert, es wäre zu einem Absturz gekommen.
Es ist eines der Beispiele, die der Verfassungsschutzpräsident bei der öffentlichen Anhörung im Bundestag nennt, um deutlich zu machen, Deutschland wird bedroht. Ein weiteres Beispiel: vermehrte Drohnenüberflüge über militärische Standorte. Die Nachrichtendienste vermuten dahinter russische Akteure.
Unsere nachrichtendienstlichen Informationen zeigen, russische Geheimdienste agieren als Speerspitze im hybriden Kampf gegen den Westen mit einem staatlichen Auftrag, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, ohne rechtliche Beschränkung und vor allem ohne jegliche Skrupel.
Aufgeschreckt war man zunächst auch in einem anderen Fall.
An Bundeswehrkasernen, wo Löcher in Zäunen waren und wir befürchten mussten, dass Wasserversorgungseinrichtungen innerhalb der Kaserne, aber auch von Gemeinden betroffen waren. Es hat sich nicht bestätigt, aber das ist das, was ich schon mal sagte. Es ist ein Szenario, das schnell genutzt werden kann, um Unsicherheit zu verbreiten.
Nach Einschätzung des BND könnten diese vielfältigen Bedrohungen absehbar in eine direkte militärische Konfrontation mit Russland münden.
Putin geht es in Wirklichkeit um die Schaffung einer neuen Weltordnung. Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen.
Konsequenzen aus diesen Warnungen zu ziehen, ist nun Aufgabe der Politik.
Zu Russland ist zu sagen, dass die Chefs der Nachrichtendienste heute noch einmal ganz deutlich herausgestellt haben, dass es mit der himmelschreienden Naivität in der deutschen Gesellschaft insgesamt endlich vorbei sein muss.
Wir müssen als Demokratie, als Rechtsstaat resilienter werden gegen diese hybriden Maßnahmen, die jeden Tag gegen uns laufen.
Im Gegensatz zu einer Naturgewalt können wir uns verteidigen. Wir können hier Behörden mit Befugnissen ausstatten. Wir können Finanzmittel zur Verfügung stellen.
Mehr Befugnisse und mehr Ressourcen, das fordern auch die drei Behördenchefs wieder einmal.
Stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, vor dem sich die Geheimdienste geäußert haben, ist der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Ich konnte am Abend mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Kiesewetter.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Die Geheimdienste zeichnen ja ein sehr düsteres Bild. Ist die Lage wirklich so dramatisch?
Unsere Nachrichtendienste haben über Jahre unsere Politik sehr gut beraten. Aber sie sehen, dass die Zeitenwende, die ja auch von den Nachrichtendiensten sehr deutlich skizziert wurde, noch nicht so richtig in der Praxis angekommen ist. So war das heute ein notwendiger Weckruf. Die Lage ist so. Und ich bin als Parlamentarier sehr dankbar, dass die Nachrichtendienste etwas aus dem Schatten getreten sind und uns stärker sensibilisieren, so stark wie es nötig ist.
Sie deuten es schon an. Die Geheimdienste beklagen einen naiven Umgang mit den Gefahren. Wer ist denn naiv? Die Bevölkerung oder die Politik?
Ich glaube, das ist eine sehr zweischneidige Sache. Zum einen versucht unsere Politik, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten und Gefahren abzuwehren. Und auf der anderen Seite ist unsere Gesellschaft in einem ziemlichen, ja, wie soll ich sagen, Homeoffice-Mode. Und die Bedrohungen, die da sind, wurden ja sehr deutlich. Nämlich Überflüge mit Drohnen über militärische Liegenschaften. Diese Drohnen fliegen 100 Stundenkilometer schnell, unsere Polizeidrohnen nicht. Wir können auf Bundesebene keine Cyberabwehrmaßnahmen machen. Der Austausch mit Daten der Bundeswehr funktioniert nicht wegen rechtlichen Regelungen. Aber was eben auch ist, die Bedrohung, die Russland in Deutschland, aber auch mit dem fortgesetzten Angriffskrieg und der Eskalation in der Ukraine hat, berühren uns zunehmend, auch durch russische Sabotage in Deutschland und durch Informationsverfälschung in unseren Medien, also jetzt nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber beispielsweise über TikTok.
Jetzt kommt Innenministerin Faeser und sagt, dass die Sicherheitsbehörden enorme Ressourcen einsetzen, um das Land gegen russische Bedrohungen wie Cyberangriffe und Sabotage zu schützen und dass die ihre Wachsamkeit bereits unter Beweis gestellt hätten. Sie sagt also, es gäbe eine funktionierende Abwehr, oder?
Ja, das muss sie auch und ich will das auch nicht kritisieren, aber ich will auch herausheben, dass der Präsident des BND allein 130 Vollzeitstellen aufwendet, weil wir die am besten kontrollierten Nachrichtendienste der Welt haben. Also die Kontrolle ist bei uns im Fokus. Und was heute deutlich geworden ist, es nützt wenig, wenn wir die am besten kontrollierten Dienste haben. Wir wollen den Level auch nicht ändern. Wir müssen auch die effizientesten Dienste haben, weil die Bedrohung in Deutschland immer mehr zunimmt. Russland sieht uns im Fokus, aber Russland ist nicht allein, kooperiert mit China, auch in Deutschland gegen uns, kooperiert mit Iran, auch mit islamistischem Terrorismus in Deutschland gegen uns. Jüdisches Leben ist in Gefahr. Und auch, wir wissen das von den Frachtcontainern, dass es Brandanschläge gab, die womöglich auch zu Flugzeugabstürzen geführt hätten. Es gab gezielte Tötungen von ukrainischen Soldaten in Rekonvaleszenz in Deutschland. Und das ist sehr niedrigschwellig. Russische Schiffe fallen aus über kritischer Infrastruktur in der Ostsee. Also hier ist einiges im Argen. Und da reicht es nicht, es zu beschwören, sondern unsere Dienste bitten auch die Parlamentarier um Verbesserung der rechtlichen Lage. Mhm. Also auch, dass die Zeitenwende in der Rechtsanwendung deutlich wird, damit das Leben unserer Mitmenschen sicherer wird und auch, und das ist das ganz Wesentliche, wir die Bevölkerung besser aufklären. Das kann heute nur ein Anfang sein. Wir müssen regelmäßiger über unsere Bedrohungen informieren. Da reicht der Verfassungsschutzbericht nicht. Auch der BND sollte öffentlich öfters publizieren und klar machen, was auf dem Spiel steht. Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung.
Und nun wurde ja heute auch davor gewarnt, dass Russland spätestens zum Ende des Jahrzehnts militärisch in der Lage sei, die NATO anzugreifen. Nun gibt es ja nicht wenige Menschen auch hierzulande, die finden, man sollte sich mit Putin an einen Tisch setzen und einen gemeinsamen Weg finden, also weg von diesem ewigen Feindbild. Was sagen Sie denen?
Ja, Frau Wellmer, für uns ist Russland kein Feindbild, aber Russland sieht uns als Feind. Und Putin sagt, warum soll er verhandeln, wenn die Ukraine mehr Munition braucht? Eine Sarah Wagenknecht sagt, mit Russland lohnt es sich gar nicht, irgendwas einzugehen. Russland ist das Stärkere, die Ukraine soll aufgeben. Aber damit geben wir Frieden in Freiheit auf. Und der Friedensbegriff, den Putin vertritt, ist ein Waffenstillstand und ist hinter der Waffenstillstandslinie Gewalt, Vertreibung, Entführung von Kindern, Vergewaltigungen und Zwangsarbeit, auch in der Rüstungsindustrie. Und was wir dem stärker entgegenstellen müssen, ist, dass unser Frieden in Freiheit einen Preis hat. Dass es aber deutlich günstiger ist, unsere Dienste und unsere Bundeswehr zu verbessern und die Bevölkerung zu sensibilisieren, als in einen langdauernden Abnutzungskrieg gezogen zu werden. Wenn die Ukraine mit verbundenen Armen so weiterkämpft, hat sie keine Chance und wird zerfallen. Und deswegen müssen wir uns hier anders aufstellen. Putin will nicht verhandeln, deswegen müssen wir ihn an den Verhandlungstisch zwingen. Und das geht, wenn Selenskys Friedens- und Siegesplan umgesetzt wird und wenn unsere Bundesregierung, so wie Frau Baerbock und Herr Pistorius es fordern, der Ukraine die Fesseln abnehmen und ihr ermöglichen, Ziele von Bereitstellungsräumen, von Waffendepots auch auf russischem Gebiet anzugreifen. Das ist viel günstiger, als mit hochteurer westlicher Munition, Flugabwehrraketen, beispielsweise russische Raketen abzuschießen. Und was auch nötig wäre, dass eine Koalition der Willigen mithilft, die Luftverteidigung über der Ukraine zu übernehmen, damit die ukrainischen Truppen sich selber besser schützen können, weil damit wirklich auch Kräfte frei werden. Also es muss neu gedacht werden. Russland eskaliert immer weiter, damit wir deeskalieren. Wir müssen gegenhalten und deutlich machen, dass die Ukraine uns Zeit gewinnt, aber nicht für uns geopfert werden darf. Sonst sind wir die nächsten Opfer.
Sagt CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Wellmer.
Freunde und Verbündete sucht und findet Russland zum Teil auch auf dem Westbalkan. Die Staats- und Regierungschefs der 6 Westbalkanländer waren heute im Kanzleramt bei Olaf Scholz zu Gast. Von diesem Besuch erhoffen sie sich was. Im Grunde hoffen die Länder des westlichen Balkans schon lange, nämlich endlich dem EU-Beitritt näher zu kommen, der ihnen schon vor mehr als 20 Jahren in Aussicht gestellt wurde. Das Berliner Treffen soll den Weg dorthin zusätzlich ebnen, wenn es nicht so viele Stolpersteine gäbe. Denn noch ist es für Bosnien und Herzegowina, für das russlandfreundliche Serbien, den Kosovo, Nordmazedonien und Albanien ein weiter Weg. Am nächsten dran an der ersehnten EU-Mitgliedschaft ist wohl das kleine, gerade mal gut 600.000 Einwohner zählende Montenegro, trotz nach wie vor großer Probleme. Anna Tillack.
Veselin Radulovic ist Anwalt. In Montenegro, einem Land, das seit Jahren mit organisierter Kriminalität zu kämpfen hat. Immer wieder sind auch Politik, Justiz und Polizei verstrickt. Radulovic will uns etwas zeigen. Genau hier wurde vor einem Jahr ein spektakulärer Tunnel entdeckt. Er führte direkt in den obersten Gerichtshof, in die Asservatenkammer, aus der unter anderem auch Waffen und Drogen entwendet wurden. Ein Fall wie aus einem Mafia-Film. Bereits Al Capone hat gesagt, dass es der Trick ist, Richter nicht umzubringen, sondern sie dazu zu bringen, für die Mafia zu arbeiten. Bis vor kurzem waren wir genau an diesem Punkt, den sich Al Capone gewünscht hat. Radulovic arbeitet seit 20 Jahren als Anwalt, kennt die Geschäfte der Mafia. Der Westbalkanstaat spielt eine wichtige Rolle im Drogenschmuggel. Zwei rivalisierende Clans beherrschen die Szene. Erst kürzlich wurde ein Clan-Mitglied mitten am Tag von einem Scharfschützen hingerichtet. Radulovic kritisiert, dass die Justiz viel zu lange weggeschaut habe. Doch nun will er das Land von diesem Image befreien. Ministerpräsident Milojko Spajic, heute beim Westbalkan-Treffen im Kanzleramt. Seit einem Jahr ist der 37-jährige Regierungschef seine Agenda pro-europäisch. Sie wissen, wenn wir bis 2028 beitreten wollen, dann müssen wir praktisch bis Ende 2026 vollständig für den EU-Beitritt bereit sein. Montenegros Parlament beschließt Gesetze gegen Korruption. Eine Justizreform ist im Gange. Die EU-Kommission bewertet die Entwicklungen positiv. Auf dem Westbalkan ist Montenegro inzwischen am weitesten in Sachen EU-Beitritt, bestätigt auch Expertin Jovana Marovic. Es ist alles da, was es braucht. Montenegro ist ein kleines Land mit nur 600.000 Menschen. Es ist auf einer Linie mit der EU-Außen- und Sicherheitspolitik, hat gute Beziehungen zu seinen Nachbarn und regionale Kooperationen. Dazu kommt, trotz vieler Jahre Wartezeit ist die Zustimmung in der Bevölkerung hoch. Der EU beizutreten, Teil dieser europäischen Familie zu werden, ist ein Privileg.
Wir sind die Beste hier, ja? Ich verstehe das nicht, warum warten wir? Kroatien, Slowenien, die sind alle dabei.
Zurück nach Podgorica zu Anwalt Radulovic. Es gebe Fortschritte, erzählt auch er uns. Die Politik greife immer härter durch. Staatsanwälte, Polizeidirektoren sitzen inzwischen im Gefängnis. Und auch die ehemalige Präsidentin des obersten Gerichtshofes wartet auf ihren Prozess. Wegen Manipulation von Gerichtsurteilen. Das ist zweifellos ein Erfolg. Es war ein Kraftakt der Staatsanwaltschaft, gemeinsam mit einer Spezialabteilung der Polizei. Das verdient eindeutig Lob. Am Ende müsse es aber auch Urteile geben, fordert Radulovic. Für ihn würde Montenegro dann zeigen, dass es wirklich reif ist für den EU-Beitritt.
Demian von Osten in Berlin, wo die Staats- und Regierungschefs der 6 Westbalkanländer im Kanzleramt zu Gast waren. Demian, was ist denn nun dort vereinbart worden?
Ja, es geht zum einen um ein mitteleuropäisches Freihandelsabkommen namens CEFTA. Die Idee dahinter, man verwendet jetzt schon mal Regeln der EU und versucht die Westbalkanstaaten so nach und nach an die EU-Regeln heranzuführen. Da wurde heute der Aktionsplan für die nächsten 3 Jahre unterschrieben. Und da geht es beispielsweise um Erleichterungen, Pakete zu verschicken von dem einen Westbalkanstaat in den nächsten. Das war bisher relativ kompliziert oder auch es gab Geoblocking bei Online-Shops. All diese Probleme sollen jetzt weniger werden und Erleichterungen soll es auch geben für Studierende, die Hochschulen im benachbarten Ausland auf dem Westbalkan besuchen möchten.
Mhm. Kanzler Scholz spricht ja von einem Durchbruch, der da heute gelungen sei. Aber wie groß ist der eigentlich?
Also ich denke, für die Verhandler, die hinter den Kulissen da viel möglich machen mussten in den vergangenen Monaten, ist das schon ein großer Durchbruch. Das Kosovo hatte zuletzt versucht, einiges zu blockieren. Das ist offenbar abgewendet worden und das sehen die Diplomaten zumindest als sehr großen Erfolg. Wenn man jetzt aber zurückschaut auf die vergangenen 20 Jahre Beitrittsverhandlungen und 10 Jahre dieser sogenannte Berlin-Prozess, also das auch heute stattgefundene Treffen der Staats- und Regierungschefs, Ja, dann muss man schon fragen, wie weit ist man gekommen? Bosnien und Herzegowina und Serbien sind sehr weit entfernt von der EU. Das hört man immer wieder hinter den Kulissen. Zwischen Serbien und dem Kosovo gibt es große Probleme. Das Kosovo ist selbst von einigen EU-Staaten wie Spanien oder Griechenland nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Also da gibt es noch viele Probleme, die gelöst werden müssen. Und zudem gibt es Konkurrenz im Westbalkan. Russland ist dort auch aktiv, hat enge Beziehungen zu Serbien. Und die Chinesen investieren in Infrastruktur. Und deswegen ist es aus geopolitischen Gründen so wichtig, dass die EU dort vorankommt mit den Gesprächen. Aber rückblickend muss man eben sagen, es sind nur sehr kleine Fortschritte, die da erzielt wurden.
Vielen Dank, Demian von Osten. Danke nach Berlin.
Gerne.
Wer Ärztin oder Arzt werden will, der braucht ein Spitzenabi. 1,0 oder noch besser, so hieß es ja lange. Sonst keine Chance. Nur mit einem elitären Auswahlverfahren wie diesem hätte in Zukunft die medizinische Versorgung in Deutschland wohl auch keine Chance. Gerade außerhalb der größeren Städte fehlt es schon jetzt fast überall an Personal. Mehr als ein Drittel der Landärzte geht bald in Rente. Das vergrößert das Problem noch mehr. Die sogenannte Landärztequote, die soll helfen. Die besagt, dass je nach Bundesland bis zu 10% der Studienplätze auch an junge Leute vergeben werden, die den strengen Numerus Clausus nicht erfüllen. Wenn sie sich denn dazu verpflichten, bis zu 10 Jahre lang als Landarzt zu arbeiten. Zum Beispiel in Bayern. Ina Schwandner.
Eigentlich ist Stefanie Leibold ausgebildete Industriekauffrau. Doch dann hat sie nicht nur ihr Abitur nachgemacht, sondern auch noch eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolviert. Arbeitet erst im Ehrenamt, dann hauptberuflich. Seit einem Jahr fährt die 24-Jährige Einsätze im Schichtbetrieb.
Man wartet, bis der Melder geht und man weiß nicht, was passiert jetzt. Ist jemand nur gestürzt oder müssen wir wirklich jemanden reanimieren? Dieser Adrenalinkick, dass man eben nicht weiß, was einen erwartet, das ist das, was mir so gefällt. Und das hat man auch als Ärztin dann.
Denn das ist ihr nächstes Ziel, Medizinerin werden. Die Uni Erlangen heute Morgen. Für Stefanie Leibold beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ihre spätere Fachrichtung ist dabei schon klar, Hausärztin.
Ich weiß, dass es eben wenig Ärzte auf dem Land gibt und wie die Versorgung da ist. Und deshalb finde ich das einfach gut, da dann auch zu sein, der Ansprechpartner für die Leute zu sein. Und eben die Menschen, die Patienten auch eigentlich von jung bis dann eben alt auf dem Land, wie es da eben auch ist, zu begleiten.
Ihren Platz hat sie über die sogenannte Landarztquote bekommen. 5,8% der bayerischen Medizinstudienplätze gehen an Studierende, die sich verpflichten, nach ihrer Ausbildung 10 Jahre als Hausarzt in einem unterversorgten Gebiet zu arbeiten. Viele ihrer Kommilitonen haben andere Pläne.
Ich habe überlegt, in die handwerkliche Richtung zu gehen, also sowas wie Chirurgie. Ich fand einfach Operationen und so, das ganze Thema recht interessant.
Ich könnte mir vorstellen, in die Anästhesie zu gehen. Und dann später ist eigentlich mein Traum, in die Luftrettung zu kommen. Kinder- und Jugendpsychiatrie würde mich sehr interessieren.
Das Landärzteprogramm gibt es erst seit 2020. Die Absolventinnen und Absolventen noch lange nicht fertig. Insofern sei noch nicht abzusehen, ob es wirklich ein Erfolg wird, betont der Studiendekan der Medizinischen Fakultät in Erlangen. Hinzu kommt, in Zukunft werde es nicht nur zu wenig Landärzte geben, auch in anderen Fachgebieten fehle es an Medizinern.
Es gibt Hinweise und da gibt es Zahlen vom Bundesgesundheitsministerium, dass in den nächsten Jahren pro Jahr etwa 5000 Ärztinnen und Ärzte zusätzlich benötigt werden. Und das Problem kann man nur lösen, indem man die Anzahl an Studienplätzen erhöht. Man muss auch bedenken, dass inzwischen sehr viele Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit arbeiten. Das heißt, wenn man im Moment 100 Stellen besetzen möchte, braucht man dafür deutlich mehr als 100 Absolventinnen und Absolventen.
Stefanie Leibold freut sich auf ihre Zukunft als Landärztin.
Ich finde es einfach toll, dass der Staat uns dafür eigentlich dann den Studienplatz gibt, dafür, dass wir uns eben verpflichten und dass eben auch die Abiturnote nicht zählt und dass dafür halt Berufserfahrung zählt, eine Ausbildung, Ehrenamt, wie es jetzt bei mir der Fall ist oder eben dieser Medizinertest.
Von der Rettungssanitäterin zur Landärztin. Mindestens 10 Jahre wird sie diesen Beruf in einem unterversorgten Gebiet ausüben, so lautet der Deal. Bricht sie ihr Versprechen, werden 250.000 Euro Strafe fällig.
Chinesische Schiffe und Flugzeuge in unmittelbarer Nähe beeindrucken viele Einwohner der Insel Taiwan, mittlerweile nur noch mäßig. Schon seit Jahren versucht China, das demokratische Taiwan für sich zu gewinnen, wenn nötig mit Gewalt. Heute ist das Säbelrasseln aber doch noch ein Stück lauter geworden mit der jüngsten Militärübung Chinas, der 4. großen innerhalb von 2 Jahren. Sie soll die von China sogenannten Separatisten einschüchtern und eine ernste Warnung an Taiwan und auch an die USA sein. Jörg Endres.
Einsatzsignal für die Luftwaffe. Jets des kommunistischen China nehmen Kurs auf das demokratische Taiwan. So zeigt es das chinesische Staatsfernsehen. Mehr als 120 Kampfflugzeuge an einem Tag zählt die taiwanische Seite, so viele wie noch nie. Dazu kommen Schiffe von Marine und Küstenwache. Die Insel sei enger eingekreist worden als bei vorherigen Manövern, heißt es aus China, das Taiwan beansprucht. Es sei ein Signal an Taiwans Präsident Lai Ching-te. Wir wollen Lais Behörden warnen, dass eine Unabhängigkeit Taiwans und Separatismus in eine Sackgasse führen. Jedes Mal, wenn sie provozieren, wird die Volksbefreiungsarmee noch einen Schritt weitergehen. Wodurch sich Peking diesmal provoziert fühlt, die Rede am taiwanischen Nationalfeiertag vergangene Woche. Die Insel ist politisch eigenständig, auch wenn sie kaum von einem Staat anerkannt wird. China wirft Präsident Lai vor, auch die volle Unabhängigkeit anzustreben. Der weist das zurück, findet aber auch deutliche Worte gegenüber Peking. Die Freiheit unseres Volkes ist in diesem Land größer und stärker geworden. Die Volksrepublik China hat kein Recht, Taiwan zu repräsentieren. Taiwan zeigt sich auch heute selbstbewusst und reagiert auf das chinesische Manöver. Die Luftabwehr macht sich bereit. In der Hauptstadt Taipeh patrouillieren Soldaten auf den Straßen. Jets steigen auf. Viele Menschen in Taiwan sind mit der Bedrohung groß geworden, machen sich dennoch Sorgen. Ich fürchte nur, dass es zu einem versehentlichen Schusswechsel kommen könnte. Ansonsten habe ich eigentlich Vertrauen in unsere Armee. Es ist einfach eine Art Drohung. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu sehr darum kümmern. Es darf keinen Krieg geben. Wenn man auf die Ukraine schaut, ist es sehr traurig, was da passiert. Bei einem solchen Krieg oder einer Blockade hätte Taiwan ohne die Hilfe des großen Unterstützers USA keine Chance. Zuletzt hatte das US-Militär mit Verbündeten in der Pazifikregion verstärkt Präsenz gezeigt. Auch Deutschland schickte Schiffe. Das Manöver heute wohl auch eine Antwort aus China. In nicht ganz einem Monat wird in den USA gewählt. Und was China jetzt zeigen will, ist, mir ist egal, wer dann ins Präsidentenamt kommt. Ich werde auf meine Art und in meiner Zeit gegen Unabhängigkeitsbestrebungen auf Taiwan militärisch vorgehen. Das Manöver ist am Abend vorüber. Es kehrt vorerst wieder Ruhe ein an der Taiwanstraße, einem der weltweit großen Konfliktherde.
So, und weitere Nachrichten vom Tage. Jetzt mit dir, Julia Niharika.
Ja. Bei den Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah hat es seit gestern Abend auf beiden Seiten Tote gegeben. Israel setzte den Beschuss aus der Luft gegen Ziele im Libanon fort, nachdem die Hisbollah unter anderem einen Militärstützpunkt mit Drohnen angegriffen hatte. Dabei waren 4 israelische Soldaten getötet und viele weitere verletzt worden.
Sie trauern. Einer ihrer Kameraden ist tot, getötet durch eine Drohne der Hisbollah. Gestern Abend auf der Militärbasis Benjamina zwischen Tel Aviv und Haifa. Die Drohne schlägt ein in der Kantine, kurz nach dem Abendessen. Am Tag danach, auf den Bildern der Regierung, ist von der Zerstörung kaum noch etwas zu sehen. Wir werden weiterkämpfen. Wir zahlen dabei einen hohen Preis. Aber wir haben viel erreicht und werden noch viel erreichen. Medien berichten, die Drohne aus dem Libanon sei eine halbe Stunde unterwegs gewesen, in geringer Höhe, schwer zu erkennen für die Flugabwehr. Am frühen Abend, Luftalarm in Tel Aviv und 180 anderen Orten, wieder schießt die Hisbollah auf Israel, die Armee fängt 3 Geschosse ab. Im Norden Israels trifft eine Rakete ein Auto, eine Frau wird leicht verletzt. Im Libanon geht Israel weiter gegen die Hisbollah vor, zum ersten Mal auch im Norden des Landes. Hilfsorganisationen sprechen von mehr als 20 Toten im Dorf Aito. Ortswechsel, das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen. Hier greift die israelische Luftwaffe gestern Abend Ziele der Hamas an und trifft Zelte von Flüchtlingen. Auch in Gaza trauern die Menschen.
Die EU hat weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt. Darauf verständigten sich die EU-Außenminister heute in Luxemburg. Der Iran habe ballistische Raketen nach Russland geliefert, hieß es zur Begründung. Die EU geht davon aus, dass Moskau diese Waffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt. 3 iranische Fluglinien dürfen Europa nun nicht mehr anfliegen, darunter auch die staatliche Iran Air. Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an drei in den USA tätige Forscher. Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson werden für ihre Arbeiten zum Wohlstandsgefälle ausgezeichnet. Um das Thema Wohlstandsgefälle geht es auch im aktuellen Bericht der Weltbank. Danach sind die ärmsten Länder der Welt so hoch verschuldet wie seit 18 Jahren nicht mehr. Mehr dazu von Markus Gürne.
In den 26 ärmsten Ländern der Welt leben 40% der Weltbevölkerung, die meisten im globalen Süden. Das Pro-Kopf-Einkommen in diesen Ländern liegt bei weniger als 100 US-Dollar im Monat. Die meisten Länder befinden sich entweder bereits in einer Schuldenkrise oder sind davon bedroht. Problematisch ist zudem, dass sie die Folgen von Naturkatastrophen weit weniger stemmen können. Zusätzlich haben die ärmsten Staaten der Welt mit einem Rückgang von Hilfsgeldern der internationalen Gemeinschaft zu kämpfen. Es wird für die Weltbank daher schwer, ihren Finanzierungstopf wie geplant von 93 auf 100 Milliarden Dollar aufzustocken. Und selbst dieser aufgestockte Topf ist nach Abzug der Inflation weniger als früher.
Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Martina Hefter. Wie die Jury bekannt gab, wird sie für ihr Buch »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« ausgezeichnet. Das Buch sei klug choreografiert und über eine ganz eigene Anziehungskraft aus, hieß es zur Begründung. Die Vergabe des Preises ist traditionell der Auftakt der Frankfurter Buchmesse, die bis Sonntag dauert. Die Auszeichnung für Martina Hefter ist mit 25.000 Euro dotiert.
Sich an Normen und Regeln immer zu halten, das wirkt jetzt nicht besonders cool. Dabei ist unser Leben voll von Normen. Wir merken es nur meistens nicht. Es gibt sogar ein deutsches Institut für Normung, das DIN, wo hunderte Mitarbeiter immer neue Richtlinien für Wissenschaft, Wirtschaft und unseren Alltag erarbeiten. Über die Größe von Matratzen, Müllbeuteln und Messbechern bis hin zu Schrauben, Schnullern und Schokoladentafeln. Unser Leben ist genormt, ob das nun cool ist oder nicht. Und wie sehr, das zeigt Jenny Rieger am Welttag der Normen mal ganz lebensnah.
Schon unter der morgendlichen Zahnpasta schlägt die erste Norm des Tages zu, genauer die DIN ISO 20126. Auch nicht bekannt als Büschel-Auszugsprüfung, welche sicherstellt, dass jeder einzelne Büschel einer Zahnbürste mindestens eine Kraft von 15 Newton aushält. Alles klar? Nein? Macht nichts. Denn den wenigsten ist klar, wie sehr Normen unsere Tage bestimmen. Apropos Tage. Die Norm DIN ISO 8601 legt fest, dass eine Woche ein Zeitintervall von 7 Tagen ist, welches an einem Montag beginnt. Quatsch oder wichtig?
Ohne Normen könnte ja die Welt nicht funktionieren.
DIN 4109, 18041, 15669, also ein Haufen, die wir täglich brauchen.
DIN A4, DIN A0, DIN A2 und so weiter.
Ja, die A-Reihe für Papier, die kennt jeder. Klassisch DIN A4, gefaltet DIN A5, A6 und immer so weiter. Passt, weil genormt, in jeden Drucker und Briefumschlag. 1922 war sie eine der ersten deutschen Normen. Inzwischen überwacht das Deutsche Institut für Normung als gemeinnütziger Verein etwa 35.000. Rechtsverbindlich sind längst nicht alle DIN-Normen, aber unerlässlich, meint man hier.
Ein Leben ohne Normen wäre ziemlich kompliziert, weil wie selbstverständlich Dinge aufeinander passen, ob es jetzt ein Schraubengewinde ist, was auf eine Schraube passt, oder ein Container, der auf jedes Transportfrachtschiff passt. Ich glaube, das würde ohne Normen nahezu unmöglich sein.
Ob es Normen wie ISO 22774, die die Scheuerbeständigkeit von Schnürsenkeln festlegt, wirklich braucht, darüber mag sich streiten lassen. Aber dass eine andere Norm das Format von Kreditkarten definiert, so dass sie überall auf der Welt garantiert in den Schlitz passen, darüber wird wohl keiner meckern, oder?
Ich glaube, wir haben zu viele Normen. Selbst meine Scheckkarte muss, glaube ich, auch nicht unbedingt genormt sein, ob das jetzt genau in diesen Schlitz reinpasst.
Ich finde, gerade beim Gemüse oder so geht es auch zu weit. Also wenn jetzt irgendwie die krummen Gurken oder die zu krummen Bananen oder was weiß ich aussortiert werden, das finde ich Quatsch.
Fand am Ende auch die EU und schuf die Verordnung 2009 ab. Und doch führt unser Leben über genormte Bürgersteige und an genormten Ampeln vorbei in Städte, wo wir genormte Waren kaufen. Eine durchgenormte Welt also, in der alles reibungslos klappt.
Stellen Sie sich vor, wenn es keine Normen gäbe, dann müssten alle technischen Schnittstellen zwischen Firmen bilateral in Form von Handelsverträgen jedes Mal einzeln ausgehandelt werden. Also es ist mal eine Studie gelaufen, dass die deutsche Wirtschaft etwa 17 Milliarden im Jahr einspart durch Normen.
Wer es aber mit den Normen übertreiben will, Der sollte seinen abendlichen Tee nach ISO 3103 zubereiten. Akribisch definiert diese Größe, Material und Form der Teekanne, Anteil des Wassers, Ziehzeit und das Einschenken der Milch auf ganzen 6 Seiten. Natürlich gibt es auch weniger normierte Beschäftigungen, aber ganz entkommen werden wir der deutschen Norm wohl nie.
Steht im Fußball ein besonderes Spiel auf dem Programm, ist gerne schnell von Kracher die Rede. So auch heute. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in der Nations League, ein richtiger Länderspielkracher. Und es kracht noch mehr, wenn man weiß, dass die Deutschen mit einem Sieg schon vorzeitig ins Nations League Viertelfinale einziehen konnten. Hat ganz gut geklappt, Bernd Schmelzer.
5 neue in der Startelf gegen die Niederlande. Es muss personell umgebaut werden von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Allerdings startet die DFB-Elf munter, kombiniert sicher, präsentiert sich zweikampfstark und erzielt folgerichtig auch ein Tor. Nach rund 100 Sekunden durch Debütant Jamie Leveling. Allerdings wird der Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Die Verärgerung ist groß. In der Folge ist das deutsche Team klar besser, hat auch mehrere gute Möglichkeiten. Ein Erfolgserlebnis bleibt aber aus. 0:0 zur Pause in der ausverkauften Münchner Arena. Nach einer guten Stunde ist es dann soweit und es ist erneut Leveling und dieses Mal zählt der Treffer. Hochverdient, obwohl die Niederländer im zweiten Abschnitt etwas mehr fürs Spiel tun als vor dem Seitenwechsel. Erstes Länderspieltor für den Stuttgarter, der kurzfristig für den angeschlagenen Dennis Undaff einspringen musste. Die insgesamt fahrigen Gäste haben erst spät ihre Chancen. Zunächst durch den Leipziger Xavi Simmons und dann in der 90. Minute noch Daniel Mahlen. Oliver Baumann rettet die 3 Punkte für Deutschland. Durch den 1:0-Erfolg haben sich Nagelsmann und Co. zum einjährigen Dienstjubiläum des Bundestrainers vorzeitig für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert.
So, und jetzt flott der Steilpass rüber zu Claudia Kleinert. Und du kannst jetzt verwandeln, wenn du willst. Vielleicht mit ein paar sonnigen Aussichten?
Ja, Jessie, mache ich nicht für alle, also nicht ganz gerecht, aber wir schaffen das mit der Sonne und wir schaffen das auch mit goldenem Oktoberwetter, wenigstens mal für ein paar Tage. Denn ein Hochdruckgebiet, das wird in den nächsten Tagen, morgen schon, im Norden und Nordosten für viel Sonne sorgen. Dieses Tief aber bringt noch dichtere Wolkenfelder im Südwesten. Dafür ist es im Südwesten wärmer, also vielleicht doch eher ausgeglichen. Die nächsten Tage gibt's viel Sonnenschein. Da, wo man dem Hoch näher ist, im Norden und Osten etwas mehr als im Südwesten, wo die Gefahr von Nebelfeldern besteht. Lüneburg, morgen schon richtig viel Sonne, 8 bis 9 Stunden, 7 Stunden am Mittwoch, Donnerstag 5 Stunden, dann kommt wahrscheinlich ein neues Tief. Im Südwesten mit der Gefahr von Nebel, besonders zum Beispiel an der Donau, auch den Rhein entlang am Main, da gibt es morgen 1 Stunde, dann 3 Stunden Mittwoch und Donnerstag, Freitag 2 Stunden. Für Mittwoch sieht es aber für die meisten ganz gut aus, dass sich der Nebel auflöst und dass es dann zumindest im Laufe des Nachmittags doch sonniger wird. Heute Nacht sind erstmal die letzten Schauer nach Osten abgezogen. Das letzte bisschen hängt noch im Südosten Bayerns. Nach Norden, norddeutsche Tiefebene, ist es locker bewölkt bis sternklar. Dementsprechend wird es auch dort besonders kalt. Morgen nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Das kann aber eine zähe Angelegenheit werden, vor allem in Tälern und Mulden und an Flüssen wie zum Beispiel an der Donau. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück, da wo es aufklart, auf 3 bis -1 Grad, also vor allem norddeutsche Tiefebene. Direkt am Alpenrand und im Südwesten sind es morgen früh 8 bis 12 Grad. Da liegt nämlich schon die warme Luft. Und morgen Nachmittag haben wir dann schon 20 Grad im Südwesten unter den dichteren Wolken. Aus der Nacht heraus nach Nordosten, da liegt die kühlere Luft 11 bis 13 Grad. Und der Mittwoch bringt dann für die meisten nach Nebelauflösung, was relativ rasch gehen sollte. Viel Sonnenschein, etwas kompaktere Nebelfelder gibt es im Süden, da bis 23 Grad. Am Donnerstag kommen aus Westen schon wieder neue Wolken, Vorboten eines neuen Tiefs.
Aber ich finde, du hast trotzdem verwandelt. Vielen Dank, liebe Claudia. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit einer sehenswerten Weltspiegel-Dokumentation unserer Kollegin Christine Joachim.
Tja, und die beschäftigt sich mit dem Bild der Frauen in Polen.
Mhm. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, dann zur gewohnten Zeit, 22:15 Uhr. Tschüss.
Tschüss. Wir freuen uns auf Sie.